guten Abend da draußen in Kassel. Wir sind Schüler der Jakob-Grimm-Schule und werden nun bis 20 Uhr zum zweiten Mal im Freien Radio Kassel Informationen und Ergebnisse zur heutigen Landtagswahl präsentieren. Bei unserer Arbeit im Rahmen des Projektes Hessen wählt 2003 haben uns die Hessische Landeszentrale für politische Bildung, die Landesanstalt für privaten Rundfunk und das Jugendbildungswerk sowie das Freie Radio Kassel, besonders Christian Schulze von Hanxleben, unterstützt. In den letzten Wochen haben wir vier Politiker interviewt, und zwar Matthias Berninger von den Grünen, Eva Kühne-Hörmann von der CDU, Eckhard Geitz von der Sozialistischen Alternative sowie Horst Peter von der SPD. Des Weiteren wurde noch eine Umfrage durchgeführt, die ein Stimmungsbild der jungen Wähler an unserer Schule vermitteln soll. Im Laufe der sind wir immer wieder live zu unserer rasenden Reporterin Maria ins Rathaus schalten, die dort auf Stimmenfang ist. Außerdem werden die aktuellen Ergebnisse der Hochrechnungen aus den Wahllokalen durchgesagt und immer wieder aktualisiert. Ja, wir sind jetzt wieder zurück im Freien Radio und werden uns jetzt erstmal vorstellen. Ich bin der Martin und moderiere hier so ein bisschen.
Und ich bin der Jerry und helfe dem Martin ein bisschen und spiele euch die Musik.
Und ich bin die Annalena Hillebrecht, auch von der JGS, und ich wünsche Ihnen einen spannenden Wahlabend.
Ja, ich bin der Marc Prüfer, ebenfalls Schüler der JGS, und ich freue mich auf unsere Sendung.
Ich bin die Elisabeth Waldrich, auch von der JGS, und ich freue mich natürlich auch auf diese Sendung.
Wir werden euch jetzt die Ergebnisse der Grafstadtgruppe vorstellen. Die Grafstadtgruppe hat seit einiger Zeit mit Hilfe des gleichnamigen Computerprogrammes Fragebögen erstellt und ausgewertet. Die Fragebögen wurden an 411 Schüler und Schülerinnen der Jakob-Grimm-Schule verteilt.
Die Statistik bezieht sich auf das Politikinteresse der Jakob-Grimm-Schüler, wobei bis zu 60% ihr Politikinteresse für relativ groß einschätzen.
Die meisten der befragten Schülerinnen und Schüler würde Grün wählen, nämlich genau 52,5%. Darauf folgt die SPD mit 31,1% der Stimmen. Die CDU hingegen würden nur knapp 10% erreichen. Und auch für die FDP sehe es mit 1,6% der Stimmen schlecht aus. Die PDS scheitert mit 4,9% der Stimmen, allerdings nur knapp an der 5%-Hürde.
Für die meisten Schüler und Schülerinnen der JGS ist die Umweltpolitik ausschlaggebend für ihre Wahl. An zweiter Stelle steht die Haltung der einzelnen Parteien zum bevorstehenden Irakkrieg.
Wichtig hierbei sind, dass die Ergebnisse nicht repräsentativ, sondern nur das Meinungsbild der Jakob-Grimm-Schule widerspiegeln.
Ich denke natürlich, dass die umweltpolitischen Themen und deshalb ja auch der große Vorsprung von den Grünen ein ganz, ganz zukunftsbezogenes Thema ist. Und ich gebe Ihnen nicht so ganz Unrecht bei meinem eigenen Empfinden. Ich bin ja noch nicht so ganz lange parteipolitisch aktiv, also erst seit letztem Jahr im Februar, dass es Parteien genauso wie die Wirtschaft und auch wie Schulen, zu dem Thema kommen wir nachher, sicherlich verstehen müssen, auf junge Menschen zuzugehen und auch die Themen so jugendpolitisch zu besetzen, zu zeigen, dass beispielsweise die FDP wird immer als eine Wirtschaftspartei gesehen, Wirtschaft halt nicht umweltpolitisches Handeln und zukunftsorientiertes Handeln letztendlich ausschließt. Das finde ich so ganz wesentlich. Ich will dazu vielleicht mal so eine Zahl sagen, 68% der deutschen Bevölkerung sagen, und jetzt hellhörig werden, mir wird da immer ganz anders, dass Unternehmer als unsympathisch angesehen werden. Ich meine, danke für den Applaus, Herr Williges und ich werden es nicht versuchen, persönlich zu nehmen, aber ich sehe daran, dass es viele Themen gibt, wo man auch einfach an Personen etwas festmachen muss. Und ich denke, man wählt auch nicht nur Parteien, sondern man wählt auch einen Vorbildcharakter und da haben wir dann heute hier noch einiges zu tun, einen Weg dahin.
Herr Williges, Ihr Ergebnis war auch nicht besonders berauschend. Also das muss einem ja irgendwie schon zu denken geben, oder?
Ja, das gibt auf jeden Fall zu denken. Aber zunächst mal zu der Sympathie, die den Unternehmern entgegengebracht wird. Ich denke, meine Kollegin und ich zählen uns dann zu den 32%, die als sympathisch empfunden werden. Ja, ich könnte jetzt diesem Ergebnis auch insofern etwas Positives abgewinnen, dass ich sage, ich bin derjenige, der hier das größte Potenzial hat, der die besten Möglichkeiten hat, die Stimmenverhältnisse noch zu verbessern, weil man das von einem niedrigeren Niveau wesentlich besser kann als Dr. Jürgens von einem höheren Niveau hier im Saal. Aber ich will also zu diesem Thema doch eines festhalten. Ich denke, dieses Phänomen, was wir hier feststellen, dass junge Menschen im Alter von 18 oder 19 Jahren in diesem Fall eher zu den Grünen tendieren als zu den anderen Parteien, hat es schon immer gegeben. Als ich im Jahre 1982 Abitur machte, diskutierte man sehr intensiv und insbesondere an den Schulen über den NATO-Doppelbeschluss. Und dort wären Umfragen, hätte man sie damals durchgeführt, sicherlich im Ergebnis ähnlich ausgegangen. Ich glaube, dass in den weiteren Lebensjahren, wenn der Beruf mit dazu kommt, wenn Familie mit dazu kommt, glaube ich, dass familienpolitische, wirtschaftspolitische Aspekte eine größere Rolle spielen bei der Beurteilung der politischen Gesamtsituation und damit auch bei dem Wahlverhalten.
War das bei Ihnen auch so? Also können wir daraus den Rückschluss ziehen, Sie haben eigentlich auch grün angefangen und genau die Entwicklung gemacht?
Nein, bei mir war das also persönlich nicht ganz so. Ich bin also schon kontinuierlich eher im christdemokratisch und eher christdemokratisch-liberalen Lager angesiedelt gewesen. Ich weiß aber von einigen Freunden und Bekannten, die diesen Wandel mit durchgemacht haben. Also ich sehe dieses Ergebnis von daher nicht ganz so pessimistisch. Nichtsdestotrotz bemühen wir uns aber, und auch dazu werde ich versuchen, am heutigen Mittag beizutragen, unsere Positionen rüberzubringen, sodass eine Umfrage, wenn sie denn heute Nachmittag durchgeführt würde um 17 Uhr, die Ergebnisse genau umdreht, was die Verhältnisse zwischen Grünen und CDU anbelangt.
Schauen wir mal.
Herzlichen Dank soweit. Der große Sieger bei der Wahlprognose, jedenfalls an dieser Schule, waren ja die Grünen. Ihre politische Konkurrenz, Herr Dr. Jürgens, sagt, das hat hormonelle Gründe oder sonst was, aber keine politischen Gründe, denn sie haben kein Programm. Jedenfalls keines. Vielleicht haben Sie einen Fischer als Außenminister, der zieht. Aber wo ist denn, Sie haben einen Saal voll interessierter Schülerinnen und Schüler, womit glauben Sie denn als Grüne Menschen in diesem Alter tatsächlich erreichen zu können? Gibt es einen Grund für diesen Erfolg? Und welcher ist das aus Ihrer Sicht?
Also ich glaube nicht, dass es ein grünes Hormon gibt, das dazu führt, dass man in einem bestimmten Alter den Grünen eher zuneigt. Früher gab es ja in der Tat mal einen Spruch, wer mit 18 nicht grün ist, wird nie ein anständiger Mensch. Das war schon damals übertrieben. Aber es zeigt natürlich, dass junge Menschen, die eher auch zukunftsorientiert sind, die sich überlegen, wo soll es denn eigentlich weiter hingehen, natürlich für die grünen Themen eher ansprechbar sind. Ich bin davon überzeugt, dass es auch weiterhin so sein wird. Im Übrigen war es durchaus nicht immer so, dass wir wie zu Beginn unserer politischen Tätigkeit nach der Gründung der Partei großen Zulauf bei den Erstwählerinnen und Erstwählern hatten. Wir hatten zwischenzeitlich auch große Probleme, weil nämlich ein zweiter Aspekt noch dazu kommt, der, glaube ich, mindestens so wichtig ist wie die Inhalte, nämlich die Glaubwürdigkeit. Die Glaubwürdigkeit, die man vermittelt, gerade das ist etwas, was bei den jungen Menschen sehr deutlich wahrgenommen wird und wofür sie ein möglicherweise noch sehr viel feineres Gespür haben als dann Leute, die schon andere Erfahrungen gemacht haben und im Beruf stehen. Und da gab es zwischendurch Probleme, die wir hatten, und ich bin froh, dass wir dies wieder beseitigen konnten. Ich glaube auch, dass wir mit den Themen, die wir haben, verstärkter Umweltschutz, Verbraucherschutz vor allem auch, vernünftige Bildungspolitik und alles, was dazugehört, auch eine vernünftige Friedenspolitik und keine Wahnsinnsprojekte wie Kassel-Calden auch für die Jugend attraktiv sind.
Fragen bitte. Herr Schaub, Sie sind in der Umfrage an der Jakob-Grimm-Schule ja ungefähr so, haben Sie abgeschnitten mit 32%, wie Ihnen die letzten Prognosen vorhersagen. Das würde politisch für die hessische SPD eine Katastrophe bedeuten, wenn es so kommen würde. Fühlen Sie sich durch die Umfrage hier bestätigt oder überrascht?
Also zunächst mal möchte ich sagen, Katastrophen sind Umfragen nicht und Katastrophen sind auch keine Wahlergebnisse. Katastrophen sind so etwas wie Hochwasser im Osten, aber an politischen Bereichen möchte ich mit dem Wort Katastrophen ein bisschen vorsichtiger umgehen. Was das Wahlergebnis angeht, sagen wir, wird am 2.2. um 18 Uhr abgerechnet und alle Umfragen vorher sind noch so, dass sie verbessert werden können, aber weder diese noch die, die wir im Augenblick von den großen Instituten in den Fernsehanstalten erleben, können uns natürlich in irgendeiner Art und Weise zufriedenstellen. Und deshalb muss man auch ganz ehrlich sagen, und ich sage das auch überall dort, wo ich im Augenblick gefragt werde, das Bild, das wir direkt nach der Wahl auf Bundesebene abgegeben haben, stimmte mit dem, was wir an Erwartungshaltung vorher entsprechend aufgebaut hatten, nicht überein. Und deshalb müssen wir ganz selbstkritisch sagen, die letzten Monate sind aus unserer Sicht nicht so verlaufen, wie wir uns das gewünscht hätten. Und die Großwetterlage spricht im Augenblick nicht für uns.
Aber das kann doch nicht nur ein Medienproblem und ein Problem der Darstellung sein. Es geht ja auch um Inhalte. Wir haben, wie gesagt, einen Saal voller mündiger Bürger, die interessiert an diesem Geschehen sind. Nennen Sie doch bitte ein Thema, mit dem Sie glauben, diese Menschen überzeugen zu können für ihre Politik. Was kann das sein?
Wir haben auf Landesebene zwei Themen, die alle beide, glaube ich, auch hier im Saal von großem Interesse sein dürften und sein müssten. Das eine ist die Bildungspolitik, und zwar eine, die insbesondere Ganztagsschule, aber auch den Übergang vom Kindergarten in die Schule ganz oben anstellt. Und der zweite große Aspekt, den wir höchste Priorität einräumen, ist der Kampf gegen Jugendarbeitslosigkeit. Wir werden, so wie wir es auch in der vergangenen Wahlperiode, in der wir noch an der Regierung war, wieder Programme auflegen, mit denen wir ganz klar versuchen werden, Jugendarbeitslosigkeit null zu erreichen.
Ja, das waren die Reaktionen der Politiker der vier großen Fraktionen in Hessen, von dem Manfred Schaub von der SPD, dem Andreas Jürgens von den Grünen, der Frau Jastrzębowski von der FDP und dem Herrn Williges von der CDU. Diese Stimmen haben wir gesammelt beim HNA-Forum in unserer Schule. Es war eine Podiumsdiskussion. Und die wollten wir euch präsentieren. So, und jetzt werden wir euch einen kleinen Rückblick zeigen von unserer Vorabsendung, die wir gemacht haben, die am, wann war die?
12.12.
Am 12.12. stattfand.
Wir werden jetzt die Vorabsendung vom 12.12.2002 Revue passieren lassen und die einzelnen Aussagen der Politiker besprechen. Anfangen wird unser Runder Tisch mit Michael Boddenberg von der CDU.
Internat, ein Elite-Internat zu unterstützen?
Ja, es gibt eine Schule in geplant in Hansenberg, auf der wir diejenigen fördern wollen, die Hochbegabte sind. Dazu muss man wissen, in etwa 1 bis 1,5, manche sagen sogar 2% aller Schülerinnen und Schülern zählen zu diesem Kreis von Hochbegabten und da gab es bisher kein adäquates Angebot. Wir halten sehr viel davon, ich habe es eben mal gesagt, differenzierte Schulformen anzubieten. Das heißt, wir kümmern uns einerseits um die Hochbegabten, aber in ganz besonderer Weise natürlich auch beispielsweise um die Hauptschule, die ja leider in den letzten Jahren sehr vernachlässigt war.
Also sehen Sie das nicht als eine Selektion von wenigen?
Nein, überhaupt nicht, zumal es ja keine soziale Selektion ist, sondern eine Selektion ist oder eine Elite ist, die sich festmacht an den gezeigten Leistungen in der Sekundarstufe 1. Und da gibt es tatsächlich Bedarf. Übrigens in vielen anderen Bundesländern gibt es solche Einrichtungen schon. Hessen war da sehr jungfräulich bisher und insofern ist das dringend notwendig.
Also was mich daran stutzig macht, ist, dass er sagt, dass er die Schülerinnen und Schüler danach aussuchen will, welche Leistungen die jeweils in der Sekundarstufe 1 bringen. Denn soweit ich weiß, erkennt man Hochbegabung nicht an Leistungen, sondern es ist gerade so, dass Hochbegabte meist eher schlechtere schulische Leistungen erbringen. Und da weiß ich nicht, inwieweit er so die Schüler dafür aussuchen will.
Ja, dadurch, dass sie unterfordert sind dann und anfangen dann sich zu langweilen und dadurch eher schlechtere Noten erbringen.
Eben.
Wäre ja eher ein Widerspruch daran, die dann so zu erkennen.
Genau.
Wir werden jetzt einen Ausschnitt von Heinrich Heine von der FDP und von Barbara Weitzel von den Grünen hören, die sich beide zum Flughafenausbau Kassel-Calden äußern.
Nutzen Sie den Ausbau des Flughafens Kassel-Calden?
Ich denke, der Flughafen Kassel-Calden kann für die Region Nordhessen ein ganz wichtiger Verkehrsflughafen werden. Und da ja in den vergangenen Jahren dort nicht investiert worden ist, muss man jetzt auch einen ordentlichen Ausbau vornehmen. Deshalb unterstütze ich den Ausbau auch im Hinblick auf dessen, dass ich mir davon eine Belebung der Wirtschaft für den nordhessischen Bereich verspreche.
Als nächstes wollten wir wissen, wie Sie zum geplanten Flughafenausbau Kassel-Calden stehen.
Gut, ja, also gegen den Flughafenausbau habe ich mich ja schon oft positioniert. Also da sind wir ganz klar dagegen. Und zwar hauptsächlich aus wirtschaftlichen Gründen, also nicht nur aus Umweltgründen, weil wir sagen, wenn da in immenser Menge Mittel investiert werden sollen, öffentliche Mittel, die dann nie wieder erwirtschaftet werden können, dann haben wir einmal die ganzen Investitionsmittel verloren für andere Projekte, für die wir sie bräuchten. Und dann kämen danach noch Betriebsdefizite, die wiederum die Haushalte belasten. Und zwar die Haushalte vor allen Dingen von Kassel und Umgebung. Weil das Land ja nur einmal Investitionsmittel dazugeben würde. Und wir wollen die 70 Millionen D-Mark, also ungefähr 40 Millionen Euro, die das Land dazugeben will zu so einem Ausbau, die wollen wir anders einsetzen. Wir wollen sanieren den Flugplatz und wollen ansonsten regionale Projekte fördern in Nordhessen.
Wie wir gerade gehört haben, berufen sich beide für ihre Position auf wirtschaftliche Aspekte.
Ja, dabei finde ich es ziemlich schade, dass der Herr Heidel seine wirtschaftlichen Aspekte nicht weiter ausführt, sondern lediglich sagt, dass es für seine Meinung wirtschaftliche Aspekte gibt. Denn ich kann mir selber auch wirklich nur schwer vorstellen, wie sich der Flughafen, der dann ja nun ausgebaut und vergrößert werden würde hier in Kassel, gegenüber den Flughäfen in Paderborn und Frankfurt behaupten kann.
Ja, zumal da wirklich von staatlicher Seite 50 Millionen Euro reingesteckt werden, weil ja noch eine ganze Infrastruktur darum geschaffen werden muss. Wo ich mir auch gut vorstellen könnte, dass man dieses Geld an anderer Stelle besser einsetzen könnte. Jetzt, um nochmal auf Schule zurückzukommen, wenn ich mir überlege, jetzt in der Oberstufe, dass wir zum Teil Kurse haben mit 25 oder 26, 28 Schülern, wo Unterricht einfach schwer wird und wo, ich sag mal, schwächere Schüler kaum eine Chance haben, da noch was mitzukriegen und wir wirklich nur jeder einen Stuhl und einen Tisch haben, weil immer ein paar Leute krank sind.
Genau, und dass wir in den meisten Fächern überhaupt gar keine Bücher haben, weil so viele Bücher überhaupt nicht zur Verfügung stehen.
Ja, dann immer aufgeteilt werden in Geschichtsunterricht, zum Beispiel dann zwei Leute sich ein Geschichtsbuch teilen müssen.
Ja, oder eben alles auf Arbeitsblättern ist, was die Lehrer dann zum Teil selbst finanzieren müssen. Wobei mir der Herr Boddenberg ja auch gesagt hat, dass Bildungspolitik und Wirtschaftspolitik ganz andere Finanzen sind, also dass das praktisch zwei verschiedene Töpfe sind, aus denen da das Geld genommen ist. Aber trotzdem kann ich nicht verstehen, warum in dem einen Topf, nämlich in dem Wirtschaftsbereich, so viel Geld ist und in dem anderen, in dem Bildungsteil, so wenig Geld ist. Er hat zwar gesagt, es wird so viel investiert in die Bildung, aber wir haben ja auch schon gesagt, dass wir davon wirklich recht wenig merken.
Ja, als Schüler kriegt man das dann nicht so mit.
Ja.
Gehst du am Sonntag zur Wahl?
Nein.
Und warum nicht?
Ja, ich habe mich einfach nicht genügend informiert und ich denke mir, wenn ich jetzt wählen gehen würde, dann würde ich irgendeine unüberlegte Wahl treffen und ich denke nicht, dass das der Sinn ist.
Und wirst du dich das nächste Mal vor der Wahl informieren?
Ich denke schon, ja.
Gut, danke schön.
Ja, also bevor wir jetzt nachher nochmal live ins Rathaus senden, werde ich jetzt nochmal eine veraltete Wahlprognose vom 22.01. vorstellen. Und zwar prophezeit diese einen Wahlsieg der CDU mit 48% der Stimmen und eine Niederlage der hessischen Sozialdemokraten mit 31% der Stimmen. Die Grünen liegen mit 11% deutlich vor der FDP, die mit 7% die 5%-Hürde meistert. Die meisten wahlberechtigten Schülerinnen und Schüler in Hessen nannten die große Arbeitslosigkeit als wichtigstes Problem, gefolgt von den Bereichen Bildung und Wirtschaft. Des Weiteren werden wir jetzt nachher nochmal live ins Rathaus schalten. Und zwar ab 18 Uhr werden wir dann Prognosen bekommen, die dann auch relevant sind.
Don't you know, talking about a revolution sounds like a whisper. Don't you know, talking about a revolution, it sounds like a whisper. While they're standing in the welfare lines, crying at the doorsteps of those armies of salvation, wasting time in the unemployment lines, sitting around waiting for a promotion. Don't you know, talking about a revolution, it sounds. Poor people gonna rise up and get their share. Poor people gonna rise up and take what's theirs. Don't you know you better run, 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 run. Oh, I said you better run, run. Finally the tables are starting to turn, talking about a revolution. Yes, finally the tables are starting to turn, talking about a revolution. Oh no, talking about a revolution. Oh, while they're standing in the welfare lines, crying to those of those armies of salvation, wasting time in the unemployment lines, sitting around waiting for a promotion. Don't you know, talking about a revolution sounds a whisper. And finally the tables are starting to turn, talking about a revolution. Yes, finally the tables are starting to turn, talking about a revolution. Talking about a revolution, oh no. Talking about a revolution, oh no.
Ja, und wir kommen jetzt wieder zurück zur eben schon besprochenen Podiumsdiskussion, die an unserer Schule stattfand. Das war das HNA-Leserforum. Und dabei durften einige Schüler Fragen an die ranghohen Politiker der vier großen Fraktionen stellen. Und wir werden jetzt ein, zwei Beispiele davon hören.
Ja, ich bin Nico von der Jakob-Grimm-Schule. Ist nicht direkt eine Frage, sondern eher eine Unmutsäußerung. Und zwar bin ich seit 12,5 Jahren jetzt schon Schüler im hessischen Schulsystem und würde mir schon öfters wünschen, wenn einfach mal Politiker in die Schule gehen und sich angucken, was dort los ist. Also jeder Vertreter von den Parteien, der da vorne sitzt, hat jetzt absolut abstrakt eben über Bildungspolitik gesprochen. Und wenn ich mir die Bildungspolitik der 12 Jahre angucke, von denen ich betroffen war, da muss man absolut negative Bilanz ziehen, und zwar von allen Parteien.
Also was finden Sie konkret negativ?
Einmal war das die rot-grüne Kürzungspolitik, die sehr konsequent durchgeführt wurde, der wir es unter anderem auch zu verdanken haben, dass ich eine große Zeit meines Schullebens in maroden Schulgebäuden gesessen habe, dass ich aus Geschichtsbüchern gelernt habe, wo die Sowjetunion noch unser Hauptfeind war und so weiter. Und auch wenn wir uns vor allem früher oft über Unterrichtsausfall gefreut haben, war das auf jeden Fall ein großer Teil meines Schullebens, war auch davon geprägt. Aber auch die schwarz-gelbe Landesregierung, finde ich, hat nicht gerade geglänzt, was Bildungspolitik angeht. Also hier wird sich gerühmt mit den Aspekten wie Elite schaffen und so weiter. Also mir kraut's davor, weil Großteil der Masse letzten Endes von den Schülern unter der Elitebildung leidet. Also die zum Beispiel die Schaffung von die neuen Oberstufenreformpläne, die den Übergang auf die gymnasiale Oberstufe erschweren. Da gab es großen Widerstand auch unter den Schülern. Wir hatten damals in der SV hier von der Jakob-Grimm-Schule eine Resolution dagegen geschrieben. Ja, und auch was vorhin gesagt wurde, dass die Übergangsprüfungen für Haupt- und Realschüler die Leute qualifizieren würden. Also ich bin der Ansicht, dass es die Mehrzahl disqualifiziert und dass es da nur um die wirtschaftliche Verwertbarkeit geht und nicht darum, Bildung für alle zu schaffen, was meiner Ansicht nach notwendig wäre. Und deshalb ganz kurz zum Schluss, finde ich, muss man tatsächlich die traurige Bilanz ziehen, dass keine der etablierten Parteien tatsächlich auch das umsetzt, was sie im Wahlkampf leider wie eben sehr abstrakt erzählt, nämlich die Interessen von Jugendlichen zu vertreten. Und das ist die traurige Bilanz, die ich aus den 12,5 Jahren Schulsystem in Hessen ziehen muss.
Das war eine harsche Kritik. Angesprochen waren Sie alle in Bausch und Bogen. Gelingt es Ihnen in Kürze, einer nach dem anderen, konkret in Verfolgung der Interessen der Jugendlichen eine Antwort zu finden? Wir fangen mit Herrn Williges an.
Es ist nicht üblich, dass Politiker das nicht umsetzen, was sie versprechen, sondern in Hessen ist es in den letzten 4 Jahren ganz anders gewesen. Die CDU-FDP-Landesregierung hat eine Unterrichtsgarantie versprochen und hat diese Unterrichtsgarantie in einem Kraftakt erfüllt. 100.000 Stunden, die zu Beginn der Legislaturperiode noch ausfielen, werden inzwischen erteilt. 2.900 neue Lehrer sind eingestellt worden. Das heißt, die Stunden, die laut der Stundentafel erteilt werden müssen und nur damit ist ein Qualitätsniveau zu erreichen, dass sie für den Beruf qualifiziert, die werden jetzt auch erteilt.
Wir wollen keine Elite-Schule, wir wollen, dass alle möglichst von Qualitätsverbesserungen profitieren. Und deshalb wollen wir das Geld, was aus unserer Sicht im Rheingau falsch angelegt ist, im ganzen Land für Ganztagsschulen einsetzen.
Ich glaube, wir brauchen auch eins, und da steht alles auch in unserem Programm, wir brauchen vergleichbare Tests in den Jahrgangsstufen, die nicht hinführen, und da unterscheiden wir uns ganz, ganz deutlich auch von den Forderungen der CDU zu einem, wie immer wieder beschriebenen, Zentralabitur.
Wenn Qualität so aussieht, dass standardisierte Verfahren eingeführt werden, dass alle Schülerinnen und Schüler über einen Kamm geschert werden, dass die Durchlässigkeit der einzelnen Schulformen schlechter wird, und dass früher als später differenziert wird, dann ist das nicht nur etwas, was grottenfalsch und grottenverkehrt ist, sondern da ist das auch etwas, was nach der PISA-Studie uns eigentlich lehren sollte, dass man es gerade nicht machen sollte. Die PISA-Studie hat ja neben vielen anderen Ergebnissen unter anderem auch gebracht, dass vor allem die Schulsysteme sehr erfolgreich offenbar im internationalen Vergleich abschließen, wo eine späte Differenzierung stattfindet.
Das ist die Minister Medication. It's the time to make sure that all people who join the new education is the time for all. For those no boundaries, a chance in all bodies. Yeah, for people to educate. Whoa, yeah. Education is the key for betterment in this modern time. This modern time. Education is the key for betterment. Never you waste the time. Don't you waste the time. Education is the key for betterment in this modern time. In this modern time. For betterment, just open your minds, knowledge makes me old, it makes me stronger, develops the intellect, it makes me wiser, more precious than the gold and the silver, oh, I'm appealing to the youngsters, children, never you waste time and farm fool, go ahead and learn the golden rule, mama always said never be stubborn.
driver like a mule. For education does not stop in other schools. Education is the key for betterment in this modern time. In this modern time. Education is the key for betterment. Never waste the time. Don't waste the time. Education is the key for betterment in this modern time. In this modern time. Education is the key for betterment. Let's form your mind. Education for me, educated people, good society. Education for you, and also for me, for me, for me. Education is the key for betterment in this modern time, in this modern time. Education is the key for betterment. Never waste the time, don't waste the time. Education is the key for betterment in this modern time, in this modern time. And my sisters. Education is the key in this modern system. Man can never stop learning, never stop striving. Oh, it's education I'm emphasizing. I say, read and examine all things. And you see what good joy brings. To gain more knowledge, show you have to spread your wings. Says Minister of Education, the King of Kings. Education is the key for betterment in this modern time. In this modern time. Education is the key for betterment. Never you waste the time. Don't you waste the time. Education is the key for betterment in this modern time. In this modern time. Education is the key for betterment. Let's open your mind. Open your mind. Knowledge makes me old. It makes me stronger. Develops the intellect. It makes me wiser. More precious than the gold and the silver. Go ahead and learn the golden rule. Mama always said never be stubborn like a mule. For education does not stop in all the schools. Education is the key for betterment.
So, wir sind wieder zurück im freien Radio und jetzt werden wir noch eine weitere Frage aus dem Publikum hören von dem Marc, der hier auch die Sendung mit uns mitgestaltet. Ja.
Ich bin der Marc Prüfer, ich bin auch in der Radiogruppe, habe am Projekt mitgearbeitet und habe auch die Aufzeichnungen ausgewertet und habe auch mich mit dem Interview mit dem Herrn Boddenberg beschäftigt, das wir ja auch vorhin gehört haben. Und dazu habe ich jetzt eine ganz konkrete Frage an Sie. Und zwar ist es ja folgendermaßen, es wird das Argument angebracht, dass Hochbegabte teils auf Sonderschulen landeten. Das ist richtig? Ja, ist das... Habe ich das missverstanden oder ist das so das, richtig?
Das mag wohl in Extremfällen vorgekommen sein, dass
ja, und,
dieses Talent, dass Talente verkannt wurden.
Ja, und woraus resultiert das? Dass die Hochbegabten sich eben nicht durch so besondere schulische Leistungen profilieren, zum Teil, weil sie damit Probleme dann bekommen? Oder ist das, so habe ich das verstanden aus dem Interview. Ist das dann so?
Können Sie die Frage auf den Punkt formulieren nochmal?
Ja, also... ist es denn jetzt so, dass Hochbegabte scheinbar wirklich mehr Probleme in der Schule haben und eben nicht die Klassenbesten sind und die, die eben alle Topnoten haben, sondern auch welche, die Probleme haben an manchen Stellen? Das ist doch richtig, ja?
Also es ist meines Wissens so, dass ein hoher Intelligenzquotient durchaus nicht unbedingt erkannt wird in Kindergarten oder Grundschule und dass es durchaus zu schulischen Problemen aufgrund einer Unterforderung führen kann. Ich weiß, dass es gängige Praxis ist, dass man solche Schüler dann die Möglichkeit einräumt, wenn es denn erkannt ist, dass sie hochbegabt sind, Schuljahre zu überspringen, was natürlich wieder eine Problematik mitbringt, dass dann bestimmte Lehrstoffe nicht optimal vermittelt werden können. Und das ist eine der Grundüberlegungen, warum man diese und wie ich sagte, zahlenmäßig relativ kleine Gruppe aus diesen Regelschulen herausnimmt, um ihnen eine besondere Förderung teilwerden zu lassen. Zum einen im besonderen Interesse des Schülers, aber auch im Interesse unseres Landes.
Ja, aber nun ist es doch so, dass einen Moment noch, das Konzept der CDU nun, also laut Michael Boddenberg lautet ja nun so, dass dann diese Leute, die sich durch besondere Leistungen auszeichnen, in der Sekundarstufe 1, das sagt er auf dem Band, dass eben diese Leute als solche Hochbegabte eingestuft werden und eben die in die Schulen kommen. Also das war für mich da irgendwie inkonsequent, das war etwas unlogisch. Also wenn auf der einen Seite Hochbegabte auf Sonderschulen kommen, weil sie eben sich nicht durch die besten Leistungen profilieren, aber auf der anderen Seite nur die Leute mit den besten Leistungen, was ja auch an völlig anderen Gründen liegen kann, genommen werden, wie soll man denn dann die Hochbegabten in einer solchen Schule fördern?
Ein Widerspruch.
So, das war es erstmal von der Podiumsdiskussion. Wir werden gleich die Maria im Rathaus anrufen und ein Live-Statement hören, wie es denn da so abgeht. Zur Musik ist zu sagen, eben haben wir gehört von Tracy Chapman Talking About the Revolution. Dann Warrior King mit Education is the Key, was gut passt zu der Diskussion, die wir davor hatten über Bildung. Als nächstes werden wir von Dilated People's War hören, was ein Lied gegen den Krieg ist. Viel Spaß.
Yes. War is life and war is death. War's a vacuum, but war's a breath. War is a war that could never be won. But war is the way Johnny got his gun. War, it brings students out in a rally. War, something that I see too much in Cali. War with blacks and war with brown. And war with everyone as the sound resounds in war. More than you bargained for. War is blinding and war's raw. War's getting picked off, storming the shore. And war is how the rich control the poor. War is the boom of impending doom. War fills history books and fills tombs. War is my lyrics when I duel with drums. War is the shape of things to come. War is suffering, war is bluffing. What is it good for? Absolutely nothing. War is one of my favorite groups. And war is why they turn your kids to troops. War between my zodiac twin. One wanna do right, but one wanna sin. War is a loop that does not end. Cause war is often between kid and friend. Everywhere is war and rumors of war. I rap battle hymns cause tour is a war. Some war with God and some with the beast. Some war for war, but we war for peace. Peace.
Hallo, hier ist die Maria. Ich bin jetzt im Radio. Seit 2 Stunden warte ich, dass es hier anfängt. Um 18 Uhr beginnt jetzt hier die offizielle Wahlparty. Also wer noch kommen möchte, los geht's. Bis jetzt sind hier anwesend der Hessische Rundfunk und der offene Kanal Kassel, die auch um 18.30 Uhr noch eine Sendung haben. Hier fängt es langsam an, sich zu füllen. Es wird jede Menge Kartoffelsalat mit Würstchen gegessen und Bier getrunken. Ansonsten haben wir einige lokale Politiker, wie den Herr Günther Trubel, der ist irgendwie Chef von der FDP, Fraktionsvorsitzender. Dann einen Herrn Nockert, das ist ein Bürgerreferent, der vermittelt zwischen dem Oberbürgermeister und den Bürgern. Ansonsten wird ja der offene Kanal später über die Sendung, sind nochmal 4 Politiker da, die über Ähnliches reden werden wie wir auch, eben über den Flughafenausbau Kassel-Calden, und dazu wird sich äußern nochmal der Dr. Jürgens und die Frau Ilka Müller-Jastrzębowski von der FDP. Ansonsten nochmal über Bildung und Zentralabitur. Dazu ist da der Herr Uwe Frankenberger von der SPD und die Eva Kühne-Hörmann wahrscheinlich von der CDU. Ansonsten passiert hier noch relativ wenig. Wollt ihr sonst noch was wissen?
Ja, danke schön. Wir melden uns in 20 Minuten nochmal. Vielen Dank, bis dahin.
Bis später.
Das Ergebnis der Landtagswahl rückt immer näher. Bei der Landtagswahl gab es aber nicht nur große Parteien, sondern auch kleinere Parteien. Diese gehen aber häufig im Wahlkampf der Großen unter. Wir wollten es einmal genauer wissen, also haben wir uns auf der Straße umgehört. Welche kleinen Parteien kennen Sie?
PDS, die Grünen, nicht mal ganz so klein, FDP.
Da gab es doch diesen freien Wählerbund hier.
Freie Wählergemeinschaft.
Freie Wählergemeinschaft.
Genau, die gibt's auch.
CDU, CSU, SPD, Grüne, PDS, SAV, MLPD.
Ja. Welche kleineren Parteien kennen Sie denn? Schildpartei macht hier in Hessen auch rum. Stimmt, ja.
Keine Ahnung. Gibt es bestimmt irgendwelche alternativen Ökos noch? Garantiert.
Ja, so Autofahrerparteien sind noch.
Irgendwelche gegen Tierquäler?
Ich glaube, es gab mal die Biertrinkerpartei.
Und welche kennen Sie?
Alle Parteien. Ich kenne halt die ganzen gängigen Parteien, aber diese ganz kleinen Parteien, die es hier in Kassel intern gibt oder so jetzt zur Landtagswahl, sagt mir nichts, werde ich mich halt bei Zeiten informieren. Die werden ja dann in Zeitungen aufgeführt und so weiter. Ist aber auch nicht, mit Sicherheit keine Partei, die ich wählen würde. Also da bin ich schon festgelegt.
Dummerweise auch Republikaner und DVU,
die Grünen.
Dann gibt es irgendwelche evangelischen Parteien.
Graue Panther haben eine eigene Partei. Partei Bibeltreuer Christen gibt es noch. Es gibt noch die Bayerische Volkspartei. Die tritt in Hessen leider nicht an. Ich würde sie wählen. Sie wollen die Negermusik im Radio abschaffen. Das ist zwar dumm, aber eine dumme Partei ist total gut.
Ja, das war ein kleiner Spot von der Albert-Schweitzer-Schule. Und da sich in dieser Umfrage herausgestellt hat, wie wenig die meisten Leute über die kleineren Parteien informiert sind, werde ich nun kurz auf Kürzel wie ÖDP, FAG und PSG eingehen. Beginnen werde ich mit der DKP, der Deutschen Kommunistischen Partei. Der Kandidat Michael Belz wirft den amtierenden Politikern vor, nur im Interesse des Kapitals zu handeln, und das Motto der DKP lautet Sozialismus statt Barbarei. Genau wie die DKP spricht sich aber auch die PSG, die Partei Soziale Gerechtigkeit, deutlich gegen einen Einsatz deutscher Soldaten in der Irak-Region und bei jeglichen anderen Auslandseinsätzen aus. Der PSG-Kandidat Helmut Ahrens möchte außerdem den Rechtskurs von Koch aufhalten. Außerdem will die PSG, Arbeiterpartei, auch die Rechte von Ausländern stärker verteidigen. Ganz anders sehen das hingegen die Republikaner, dessen Kandidat Heimo Hoch einen Zuwanderungsstopp für Ausländer fordert. Die ökologisch-demokratische Partei, kurz ÖDP, will sich für alternative Energiequellen und die Erhaltung der Natur stark machen. Ähnlich sieht das auch die FAG, die Flughafengegner, deren Kandidat Volker Hartmann sagt, dass sich die Partei neben der Verhinderung des Flughafenausbaus auch in weitere ökologische Probleme einmischen wird. Später werden wir auch noch den Eckhard Geiz hören von der SAV, auch eine kleinere Partei. Und der Eckhard ist hier in Kassel im Wahlkreis 4 angetreten.
So, wir hören jetzt erst noch mal ein bisschen Musik, unter anderem von Maccabees Suspicious. Viel Spaß.
Suspicious behavior. What is the criteria? Is it the way that you act? How is the color? Sure. I went to the garage. Something was wrong with my accelerator. They said they will fix it. Leave it with us and come back later. So where shall I go now? What shall I do? Where shall I venture? I'll go to the center. I'll hop on a bus. I'll have an adventure. Standing at the bus stop. In a the winter, in a December, my body a shiver, my nose a run, my spine a quiver. Then two policemen were looking at me like they were in a temper. I know I'm not wanted, I'm sure if I was, I would have remembered. They got presumptuous, situation looking dangerous. I could have been nervous, but in a the father, I'm a good my choice. It could have been serious, but me decide fi cool and never cuss. CS gas them one boss. Me say officer, you never had to make no fuss. Look how all the people started looking at us. You ask me why I'm at the bus stop, it is obvious. Officer, I'm waiting for a bus. Must look suspicious. Must look suspicious. Must look suspicious. Me miss the bus, I miss a chop and kiss me teeth. Walking good for me, make me exercise my feet. Me in a the driver's seat and I'm me calm most of the week. Help me heartbeat, I will go walking down the street. I heard some people shouting ting with some words I can't repeat. I was not doing nothing, so I went and take a peek. In the entrance of a shop, I saw four people in a heap. At the bottom was a black youth, so crush she couldn't speak. The man them pan the top, I tell the crowd then catch a thief. A citizen's arrest and them a wait for the police. Her roughing up the youth, he got an elbow in him teeth. When out dropped the youth, received the shopkeeper, said it wasn't that black youth there. He bought his merchandise fair and square. You make the thief get away, you make the thief get clear. Was that white youth with the blonde hair? Must look suspicious. Must look suspicious. We must look suspicious. Must look suspicious. Some muggers are black, that is true. But don't you know that white people mug people too? In
tiny mug and mug you with a bit of kung fu. You got mug, I said them a Muslim mug, I said them a Jew. Mug of every race, every color, every hue. Mug of don't got no color, that is my point of view. They only want to blame it on me and you. Sure, you know it not right. Associating color with the crime, know it not nice. But you know it happens all the time. When I'm at the airport, they always seem to pick me out the line. They want my...
Ja, alles klar, wir sind hier wieder zurück im freien Radio auf 105,8 und für all diejenigen, die gerade erst eingeschaltet haben, wir sind eine Schülergruppe von der Jakob-Grimm-Schule und haben uns im Rahmen eines Projektes, das sich Hessen wählt 2003 nennt, mit der Landtagswahl beschäftigt und werden halt im Laufe der Sendung noch ein paar Politiker-Interviews einstreuen, die wir vorbereitet haben. Und werden immer wieder live ins Rathaus schalten zu der Maria, die da ein Bild von der Lage und von der Stimmung gibt. Weiter geht's mit Musik.
Will be hearing all the crimes committed day by day. No one tried to stop it in any way. All the peacemakers turn war officers. Hear what I say. Hey, police and thieves in the street, fighting the nation with their guns and ammunition. Police and thieves in the street. With their guns and ammunitions.
Ja, wir verfolgen ja auch schon fleißig die Berichte auf den anderen Medien und Man kriegt schon so das Bild, dass die ein oder andere Parteivertretung schon sichtlich nervös wird, beziehungsweise selbstsicher, je nachdem. Roland Koch strotzt zum Beispiel schon vor Selbstbewusstsein, für ihn stehen alle Zeichen auf Sieg, während Ruth Wagner wiederum ein wenig Angst bekommt, dass ihre Partei, die FDP, eventuell die 5%-Hürde nicht schaffen könnte. Was eigentlich sehr interessant beziehungsweise bedenklich ist, dass jeder Dritte in Hessen Gerhard Böckel eigentlich nicht kennt. Das ist der Spitzenkandidat der SPD. Es bleibt dann natürlich auch fraglich, inwieweit der SPD dann noch ernsthafte Chancen eingeräumt werden können, wenn die Voraussetzungen schon so sind. Frau Schönhund-Kai von Bündnis 90 Die Grünen rechnet allerdings mit einem guten Erfolg für ihre Partei. Und ja, Jerry, mit was geht's jetzt weiter?
Wir hören jetzt einen Spot vom Ass, die Leute auf der Straße befragt haben, was die Parteien versprechen müssen, damit sie ihre Stimme kriegen. Viel Spaß.
Eine Partei versprechen, um ihre Stimme zu erhalten. Was halten Sie allgemein von Wahlversprechungen? Mit dieser Frage haben wir uns vom ASS-Reporter-Team auf der Königstraße umgehört.
Überhaupt nichts bei der Wahrheit bleibt. Wenn Sie sagen, Sie wollen die Rente erhöhen, müssen Sie es auch machen. Und für euch vielleicht die Miete, denn die Miete, die muss so bleiben, wenn es möglich ist, auch noch gehen, dann wird es steigen.
Was Sie versprechen müssten, um meine Stimme zu bekommen. Allgemein bin ich der Meinung, dass viel zu viel versprochen wird, gar nicht gehalten werden kann. Also das generell trifft für alle Parteien.
Also ich halte persönlich nichts davon. Trauen kann man keinen mehr. In der Vergangenheit haben wir das erlebt. Vorher versprechen und nachher gilt nichts mehr. Leider.
Die Frage ist erstmal, was versprechen machen Sie denn? Also der Bürger, der SPD, der verspricht Gerechtigkeit. Und ich denke, das macht er im Gegensatz zu dem Koch. Der Koch, was verspricht der? Mehr Bildung? Ich weiß es nicht. Ganz ehrlich gesagt, ich kenne die Menschen nicht wirklich. Ich kenne die von den Plakaten her. Und ich kann nicht wirklich sagen, ob ich das denen glauben soll, was da alles draufsteht oder was sie da sagen.
Und was müssten die versprechen, um ihre Stimme zu kriegen?
Ich glaube, das hat weniger was mit Versprechen zu tun. Das hat, glaube ich, eher was damit zu tun, ob die Menschen mir bekannt sind und ob ich das Gefühl habe, dass ich denen trauen kann oder denen glauben kann. Aber ich kenne die zu wenig, als dass ich das sagen könnte. Also das ist irgendwie, das ist wie im Lotto.
Näher noch nicht so mit auseinandergesetzt und bin typischer Wechselwähler und werde das dann noch entsprechend eruieren und entscheiden.
Für sich nicht viel, weil sie meist nicht eingehalten werden. Eine sachliche, ausführbare Sache, die sie auch durchführen können, wenn sie was versprechen.
Denn Wahlversprechen werden oft nicht eingehalten. Man verspricht viel, um gewählt zu werden.
Ja, von Wahlversprechen halte ich prinzipiell nichts. Man hat es ja gesehen jetzt nach den Wahlen. Es wurde viel versprochen, nichts gehalten. Ja, ich selbst werde wählen gehen. Ich habe mich aber noch nicht entschlossen.
So, das waren die Spot vom Ass. Wir werden jetzt gleich ein bisschen Musik hören, und zwar vom Buena Vista Social Club Chan Chan. Und dann werden wir die Maria in unserem Rathaus nochmal anrufen und die Lage checken.
Llego a Puerto y para Mayarín. De Alto Cedro voy para Macané. Llego a Puerto y para Mayarín. De Alto Cedro voy para Macané. Llego a Puerto y para Mayarín. Yo no lo puedo evitar.
ponía la arena, como sacudí el jibe, a Chan Chan le daba pena.
Bisher passiert hier leider nicht mehr. Es stehen alle gespannt vor der Leinwand, die hier aufgebaut ist, wo der Hessische Rundfunk seine Sendung laufen lässt. Ansonsten spielt das Swingcat. Ja, mehr passiert hier noch nicht. Ich halte euch auf dem Laufenden. Bis dann.
Alles klar, danke schön. Wir hören jetzt nochmal einen O-Ton und dann geht's weiter.
Hast du dich schon entschieden, ob du am Sonntag zur Wahl gehst?
Ja. Ich will zur Wahl gehen.
Und warum?
Weil für mich ist es sehr wichtig, zur Wahl zu gehen, um die Wahlbeteiligung in die Höhe zu treiben. Denn wir sind das Volk und wir haben ja Mitbestimmung und wollen somit auch regieren.
Und was sind für dich momentan die wichtigsten Themengebiete?
Also für mich ist erstmal Bildung, weil ich ja Schüler bin. Dann ist es der Flughafenausbau ein wichtiges Thema und der Irakkrieg natürlich.
Bist du gegen oder für den Flughafenausbau?
Gegen den Flughafenausbau in Kassel-Calden.
Und warum?
Weil ich eher für die Umwelt spreche als für die Wirtschaft.
Das war der O-Ton. Wir kommen jetzt. Wir haben gleich ein Interview, ein aufgezeichnetes Interview mit dem Matthias Berninger. Das werden wir uns gleich nochmal anhören. Ansonsten hat uns eben jemand angerufen und möchte gerne das Lied, was wir eben leider nur anspielen konnten, durch technische Probleme abbrechen mussten, nochmal ausspielen.
Für Daniel.
Ja, genau, für den Daniel. Peace.
Die Regierung ist ja dann gezwungen, mit der Opposition zu kooperieren. Wie stellen Sie sich das denn vor?
Wenn dieser hypothetische Fall eintreten würde, würde sich eigentlich nichts Wesentliches ändern, weil zurzeit hat die Opposition im Bundesrat auch eine Mehrheit, die sie dazu nutzt, wesentliche Vorhaben zu blockieren, zum Beispiel das Verbraucherinformationsgesetz. Die Kooperation kann nur so aussehen, dass man die entsprechenden Gesetze mit den Landesregierungen diskutiert und ihnen Angebote macht, die sie nicht ablehnen können. Und genau das haben wir auch in anderen Bereichen schon gemacht. Zum Beispiel haben wir die Käfighaltung gegen eine Mehrheit im Bundesrat durchgesetzt, die Abschaffung der Käfighaltung genau genommen. Und so werden wir hier uns auch ein paar Ideen überlegen, wie wir den Ländern schöne kleine Geschenke packen können, die sie dazu bewegen, unseren guten Vorhaben zuzustimmen.
Ja, wir sind wieder zurück und wir warten genauso gespannt wie ihr alle auf die Ergebnisse der Landtagswahl. Die Wahl ist jetzt quasi gelaufen, es ist kurz nach 18 Uhr. Uns liegen gerade die neuesten Hochrechnungen und Prognosen vor für Hessen und Niedersachsen. In Hessen sieht es so aus, dass die CDU derzeit bei 50% steht und die SPD mit 27% klar hinten liegt. Die Grünen, Bündnis 90, liegen bei 10% und die FDP hat mit 8,5% die 5%-Hürde klar überschritten.
Weiter geht's jetzt mit dem Matthias Berninger Interview und danach werden wir noch ein wenig Musik hören.
Ja, wir haben das ja heute im Bundestag gesehen, als wir uns da eine Debatte ansahen, dass zwar dieselben Ziele eigentlich verwirklicht werden wollen, aber die Wege dahin geringfügig voneinander abweichen und dass es darum unheimliche Streitereien schon fast in Schlammschlachten ausartet. Ich meine, kann man denn bei so etwas überhaupt noch produktiv sein, wenn man sich gegenseitig so sehr boykottiert und sich gegenseitig so viele Steine in den Weg legt?
Also ich sag mal, wenn ich einer von den 4,2 Millionen Arbeitslosen wäre, würde ich mich über manche Diskussionen, so wie sie abläuft, doch wundern. Aber es gibt so eine Vorstellung bei dem ein oder anderen Parteistrategen, dass genau diese Schlammschlachten das sind, was die Menschen wollen. Es gibt gute Untersuchungen in Amerika, wo unter dem Thema Negativwahlkampf solche Schlammschlachten genau analysiert werden. Und es tritt etwas ganz Interessantes immer als Begleiterscheinung auf. Weniger Menschen gehen wählen, wenn die Politiker dazu neigen, sich nur noch gegenseitig mit Dreck zu bewerfen. Deswegen lehne ich das ab. Warum wird es trotzdem gemacht? Weil die eine oder die andere Seite hofft, wenn sie mit Dreck schmeißt, dass dann mehr Wähler von der jeweils anderen Partei zu Hause bleiben und sie dann einen relativen Vorteil hat. Negativwahlkämpfe sind mit das Widerlichste, was es gibt in der Demokratie.
Renate Künast verkündete, ich habe das aus der Tagesschau, dass Billiggeschäfte wie Aldi und Lidl eine untere Preisgrenze gesetzt bekommen sollten, um die Qualität der Produkte zu steigern. Ich würde mich irgendwie jetzt fragen, wie diese Regelung gerechtfertigt ist anhand von marktwirtschaftlichen Gesichtspunkten und ob sie die Verbraucher nicht mündig genug halten, sich qualitative Produkte selbst auszusuchen.
Zunächst mal muss man wissen, dass zur Marktwirtschaft immer auch gehört die Erkenntnis, dass auch Märkte versagen können. Und im Lebensmittelbereich passiert das zurzeit. Heute wird über die Hälfte der Milch, die in Deutschland gemolken wird, von den Discountern verkauft, zu extrem niedrigen Preisen. Wenn dieser Preissturz anhält, wird es in Regionen wie Nordhessen keine Milchproduktion mehr geben, weil die Standortbedingungen dort so sind, dass man für das Geld keine Milch mehr produzieren kann. Im Zuge der BSE-Krise, zur Erinnerung, das ist keine 2 Jahre her, hat jeder es für richtig gehalten zu behaupten, dass man auch Lebensmitteln entsprechende Wertschätzung entgegenbringen muss, damit solche Lebensmittelkrisen in Zukunft nicht mehr entstehen. Und Renate Künast ist eine Frau, die auch unbequeme Wahrheiten ausspricht. Und die unbequeme Wahrheit lautet, wenn wir weiterhin zwar die teuersten Küchen, aber die billigsten Lebensmittel haben, dann hat das eine einfache Konsequenz. Dann werden wir die Ziele für sichere Lebensmittel, für mehr Tierschutz und für eine gesunde Umwelt zu sorgen und dabei die bäuerlichen Betriebe zu erhalten, nicht erreichen können. Die Verbraucher sind nicht nur zu schützen, sondern sie haben auch eine Mitverantwortung. Und die Mitverantwortung erstreckt sich auf die simple Erkenntnis, dass Lebensmittel nicht nur einen Preis, sondern eben auch einen Wert haben.
Dazu würde mir jetzt direkt einfallen, würde es nicht Sinn machen, vielleicht irgendwelche staatlich geförderten Ausbildungsprogramme, wer Lust hat, sich über Nahrung zu informieren, irgendwie zu wissen, dass diese Produkte, die so günstig sind, wohl nicht so gesund sind. Wäre das nicht sinnvoller?
Man kann das pauschal nicht sagen, dass die Produkte zum Beispiel in den Discountern schlechter sind als die anderswo. Im Gegenteil, es ist oft sogar so, dass die bei Warentestuntersuchungen gut abschneiden. Das Grundproblem ist ein anderes. Der Preiswettbewerb nach unten, also das ist ein Rennen in den Abgrund, was zurzeit stattfindet, führt dazu, dass viele kleine und mittlere Betriebe verschwinden. Bäckereien wird es dann in Zukunft in der Form nicht mehr geben, sondern es sind dann typische Großketten. Die Fleischereibetriebe werden in den nächsten 10 Jahren verschwinden, wie vielleicht früher mal Käsereien. Und wir haben im Lebensmittelbereich das Problem, dass viele Lebensmittelhändler nicht mehr ausreichend investieren können. Ein kleines Beispiel, woran man das schon sehen kann. Wir versuchen zurzeit nachzuweisen, dass alle Fleischprodukte in einer geschlossenen Kühlkette geliefert werden. Es fehlt gerade im Lebensmittelbereich an dem nötigen Geld zu investieren in die Lebensmittelsicherheit. Und deshalb können wir zurzeit bestimmte Qualitätszeichen nicht vergeben, weil diese Geschlossenheit der Kühlkette nicht gewährleistet ist. Es handelt sich hierbei um ein sehr ernstes Thema. Es geht nicht darum, Schnäppchen den Leuten wegzunehmen, geht auch nicht darum, die Leute mit dem Zeigefinger vor Geiz ist geil zu warnen, aber es geht darum, darauf hinzuweisen, dass Lebensmittel eben etwas anderes sind als irgendwelche Plastikfiguren, dass es die Mittel sind, die wir zum Leben brauchen. Und wenn wir denen keine Wertschätzung entgegenbringen, können wir mit Gesetzen keine ausreichende Sicherheit herstellen. Das ist zumindest die Lehre, die wir ziehen müssen aus den ersten zwei sehr harten Jahren Agrarreform.
So, das war der zweite Teil von unserem Berninger Interview. Wir werden jetzt noch ein bisschen Musik hören, danach geht's weiter mit dem Interview, und zwar wird es sich dann um Eliteschulen und Gesamtschulen, Reformschulen überhaupt drehen. Danach werden wir die ersten Hochrechnungen bekommen. Viel Spaß.
Träumte von einer großen Stadt, weil man da die Union hatte in letzter Zeit vorgeschlagen, für besonders begabte Schüler sogenannte Eliteschulen einzurichten. Wie Sie eben gesagt haben, gibt es solche begabte Schüler und sie sollten auch gefördert werden. Und es ist aber nur ein Verschwinden, also ein geringer Prozentsatz der eines Jahrgangs, der besonders begabt ist. Halten Sie denn solche Eliteschulen für gerechtfertigt und sinnvoll oder befürworten Sie diese gar nicht?
Also mit viel Geld und großer PR und von großen Wirtschaftsunternehmen bezahlten ganzheitlichen Anzeigen hat ja unser aller Ministerpräsident Roland Koch da eine dieser Eliteschulen irgendwo schön im Südhessischen gelegen eröffnet. Damit wird er das Bildungssystem weder revolutionieren noch wirklich verändern. Das ist eine Schaunummer, die er da veranstaltet. Das kann nicht die Lösung sein. Dennoch glaube ich, dass man gerade in Ganztagsschulen mit speziellen Angeboten diejenigen, die besondere Neigungen, besondere Eignungen bei bestimmten Themen haben, auch entsprechend fördern kann. Das ist überhaupt keine Frage. Ich meine eben gerade, dass man keinen Widerspruch aufmachen darf zwischen der Förderung der Starken und der Schwächeren. Und ein Schulsystem ist dann besonders gut, wenn es die Starken und die Schwächeren unter einem Dach zusammenfassen kann. Das gelingt nicht immer in den Gesamtschulen, deswegen gibt es ja auch viele fehlgeschlagene Experimente mit den Gesamtschulen. Aber dort, wo es gelingt, glaube ich, hat das Bildungssystem die größte Leistung vollbracht, weil eben Leute, die vielleicht unterschiedliche Fähigkeiten in Mathematik haben, sich auf dem Schulhof trotzdem verstehen und miteinander kommunizieren können. Nichts wäre doch schlimmer, als wenn diese Gesellschaft sozusagen von Anfang an in einfache Gleise eingeteilt wird, die Schlauen stehen nur zusammen und die Blöden stehen nur zusammen, in Anführungsstrichen. Das ist ja dann oft die Sichtweise dahinter, sprich die, die in den Schulen geringere Leistungen bringen, haben dann auch weniger Chancen später am Arbeitsmarkt. Davon müssen wir wegkommen und da müssen wir ein gezieltes System der Förderung haben. Und ein paar Schwerpunkte sind zu setzen bei den Einwandererkindern auf der einen Seite und bei denen, die auf der anderen Seite eben das Problem haben, dass ihre Eltern voll berufstätig sind und sie im Grunde den ganzen Tag versuchen müssen, ihr Leben zu managen.